Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Ein einziger Mensch versetzt ein ganzes Land in Angst und Trauer. Der Schütze von Ottawa war ein Einzeltäter. Eines unserer Tagesthemen. Nach dem Attentat trauern die Menschen in Ottawa und suchen nach Erklärungen. In 3 Tagen wählen die Ukrainer ein neues Parlament. Wir zeigen, welche politischen Kräfte um die Macht konkurrieren. Und Holly Johnson ist zurück. Nach 15 Jahren Musikpause gibt es jetzt ein neues Album des ehemaligen Sängers von Frankie Goes to Hollywood. Der Attentäter soll viel über Teufel und Dämonen gesprochen haben. Am Ende beging er selbst eine teuflische Tat. Am Weltkriegsdenkmal in der kanadischen Hauptstadt schoss der 32-Jährige gestern einen Soldaten nieder. Heute trauern die Menschen in Ottawa an diesem Ort, der für sie zum Symbol des Terrors geworden ist. Denn so wird dieser Angriff gewertet, als Terrorangriff auf ein westliches, christliches Land, das den Kämpfern des selbsternannten Islamischen Staats im Nahen Osten die Stirn bietet. Der Schütze war selbst Kanadier, soll zum Islam konvertiert sein. Isabel Shayani berichtet.
Er nickt nur kurz, bescheiden. So sieht ein kanadischer Held aus. Minutenlang applaudierten die Abgeordneten heute für ihn. Kevin Vickers, 58 Jahre alt, Zeremonienmeister des kanadischen Parlaments. Gestern hatte er den Attentäter Michel Zehaf Bidault erschossen. Er ist auch Polizist und für die Sicherheit im Parlament verantwortlich. Vickers hatte seine Pistole gezogen und mehrfach auf den Attentäter geschossen. Diese Bilder zeigen Vickers kurz danach. Das Parlament kehrte heute bewusst zum Alltag zurück. Premier Harper gab Ton und Temperatur vor. Wir werden wachsam sein, aber nicht ängstlich. Wir sind vorsichtig, aber nicht panisch. Was ist eigentlich mit dem Land passiert, was so stolz auf seine Friedfertigkeit ist? Die Nervosität begann am Montag dieser Woche. Ein 25-Jähriger hatte 2 kanadischen Soldaten auf einem Parkplatz aufgelauert. Dann überfuhr er beide. Ein Soldat starb anschließend. Der Täter wurde bei seiner Flucht von der Polizei erschossen. Der Kanadier war den Behörden bereits als mutmaßlicher Dschihadist aufgefallen. Daher hatte man seinen Pass eingezogen. Die Terrorstufe wurde dann von leicht auf mittel heraufgesetzt. Auch der Attentäter von gestern, Zehaf Bidault, soll auf dieser Gefährderliste gestanden haben und hatte keinen Pass mehr, heißt es. Aber sein Leben scheint ohnehin das eines Kleinkriminellen gewesen zu sein. Ob die beiden in Verbindung standen, prüft die Polizei. Immer noch werden Kriegerdenkmal und Parlament in Ottawa abgeriegelt. Gleich am Morgen gedachte der kanadische Premier Harper des Wachsoldaten Nathan Cirillo. Er war gestern von dem Attentäter erschossen worden. Hinter der Absperrung versammelten sich heute kanadische Parlamentarier. Wir sind Mitglieder des Parlaments und wir stehen hier zusammen mit der Öffentlichkeit, um dem ermordeten Soldaten unsere Ehre zu erweisen. Das ist nicht Kanada. Und wir wollen so ein Kanada nicht. Wir sind stolz darauf, dass Besucher einfach ins Parlament rein- und rausgehen können. Die Kanadier sind von diesem Anschlag schockiert. Und ich glaube, dass die Kanadier jetzt begreifen, dass die Gefahren nicht nur von außen kommen, sondern auch von innen. Not just outside of Canada, but interior to Canada. Erst die Interviews, fast das normale Geschäft. Aber sie waren ja gestern alle im Gebäude. Irgendwann sangen die Parlamentarier heute gemeinsam die kanadische Nationalhymne. Leise.
Wie die kanadische Polizei soeben mitteilt, stand der Attentäter nicht auf einer Liste von 90 Terrorverdächtigen, die nicht ausreisen dürfen. Er habe vor seiner Tat versucht, nach Syrien zu gelangen und in den letzten 3 Wochen mit den kanadischen Behörden darüber verhandelt, schneller einen Reisepass zu bekommen. Ein Zusammenhang mit dem Anschlag von Montag, bei dem 2 Soldaten überfahren wurden, bestehe nicht. Ja, nun wissen wir zwar, wer der Täter von Ottawa ist, aber nicht warum er am helllichten Tag einen Soldaten erschoss. Ein Islamist, der auch als Islamist handelte, oder ein gestörter Kleinkrimineller? Das weiß momentan keiner so genau. Es stellt sich aber die Frage, unabhängig von Ottawa, was junge Menschen dazu treibt, zum Mörder im Namen Allahs zu werden. Oft radikalisieren sie sich im stillen Kämmerchen über soziale Netzwerke. Vielleicht aus ihrem Kinderzimmer in Dienstlaken oder Hamburg oder von wo auch immer. Das macht sie so gefährlich. Es sind Einzeltäter, die die Masse als Feind sehen, die sich vorstellen können, Menschen zu köpfen, für den IS in den Krieg zu ziehen. Kirsten Rulf und Andreas Spinnrad über die Anziehungskraft des Terrors.
Ein Videospiel in modernster Aufmachung, islamistische Propaganda im Netz.
Die Videos sind poppig, kann man sagen. Die haben einfach einen Coolness-Effekt. Das wirkt dann manchmal so extrem auf Jugendliche, wie auch Ballerspiele auf gewisse Amokläufer bei uns in Schulen gewirkt haben.
Admin weiß, wovon er spricht. Der junge Mann aus NRW ist selbst als Teenager zum Islam konvertiert und sagt von sich, ich bin nur ganz knapp am gewaltbereiten Islamismus vorbeigeschrammt. Das war, bevor Islamisten YouTube und Facebook als professionelle Propagandawerkzeuge für sich nutzten. Damals waren Videos die Endstufe einer Radikalisierung. Heute sind sie allenfalls die Einstiegsdroge. Hier findet dann die echte Radikalisierung statt, Facebook und WhatsApp. Entscheidend ist, dass in sozialen Medien über die Videos diskutiert werden kann. Wer einmal so am Haken hängt, erzählt Insider-Admin, kommt nicht wieder los.
Dann bleibt man mit den entsprechenden Leuten in Kontakt und ist dann auch täglich von denen umgeben, auch wenn man nicht mal räumlich vor Ort ist. Man hat die trotzdem ständig um sich und kann ihre Ideologie verfolgen, die dort zum Ausdruck gebracht wird. Ob es in einem kleinen Kommentar oder ob es in einem etwas längeren Beitrag ist, es funktioniert alles sehr subtil.
Meine lieben Geschwister in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz.
Früher predigten solche Terroristen einsam in den pakistanischen Bergen. Heute ist der deutschsprachige Dschihad interaktiv geworden. Ein Problem, das den Sicherheitsbehörden Sorgen macht.
Die Propaganda verbreitet sich in Windeseile. Bei WhatsApp wird sie sofort konsumiert an viele Gruppen, an viele Nutzergruppen. Es kann darüber diskutiert werden. Und das ist aus unserer Sicht eine ganz andere Dimension als das, was wir vor Jahren in Waziristan empfangen haben an Drohbotschaften, an Propagandamitteilungen, wo die jungen Leute hier eigentlich nur Konsumenten waren, aber nicht mitdiskutieren und nicht mit teilnehmen konnten an dem Dschihad vor Ort.
Einzeltäter aufzuspüren, die Anschläge planen, wird dadurch fast unmöglich. Verfassungsschutz und BKA arbeiten zwar eng mit den Internetkonzernen zusammen, um Propaganda zu finden, unterbinden können sie sie nicht. Aussteiger Admin sieht aber noch eine weitere Gefahr.
Ich habe mehr Angst vor dschihadistischen Strukturen in unseren Städten. Ähnlich wie wir in Ostdeutschland Neonazi-Strukturen haben, wo die Leute untereinander klar vernetzt sind. Als ich davor Angst habe, dass hier ein-, zweimal eine Bombe hochgeht. Denn aus diesen Milieus rekrutieren sich die neuen Anhänger.
Eine kaum aufzuhaltende Welle. Admin selbst versucht dagegen, auf Facebook Aufklärung zu betreiben. Ein einzelner User gegen die Übermacht der IS-Propaganda.
In Europa gibt es dicke Luft. Beim Klimagipfel in Brüssel geht es um eigentlich ehrgeizige Ziele. Auch weil Europa den Ehrgeiz hat, der Welt ein Vorbild zu sein. Aber wie etwa beim Reduzieren der Treibhausgase haben die Länder unterschiedliche Interessen. Polen etwa setzt voll auf Kohle und in diesem Kraftwerk hinter mir werden allein 20% der im Land erzeugten Energie gewonnen. Wer verzichtet darauf schon gerne? Und deshalb ist das Treffen der Staats- und Regierungschefs ein Handeln und Verhandeln. Arnim Staudt.
Ein wichtiger Tag für das Weltklima. Angela Merkel vor dem mit Spannung erwarteten Gipfel.
Guten Tag. Wir haben einen Europäischen Rat, bei dem es heute insbesondere um das Thema Klima geht. Die Beratungen werden nicht einfach und ich kann auch noch nicht sagen, ob es zu einem Ergebnis kommt.
So richtig nach Aufbruch und Optimismus klang das nicht. Nach dem Beschlussentwurf für den heutigen Gipfel sollen die Treibhausgase bis 2030 um 40% reduziert werden. Aber Polen bremst. Uralte Kohlekraftwerke liefern fast 100% des Stroms. Die Dreckschleudern zu ersetzen, kann sich das Land ohne Hilfe kaum leisten. Für saubere, erneuerbare Energien liegt das neue Ziel bei einem Anteil von 27%. Das ist nicht viel mehr als bisher schon gefordert. Und nationale Vorgaben soll es auch nicht geben, zum Ärger aller Umweltschützer. Weniger Treibhausgas entsteht auch, wenn man einfach Energie spart. Zum Beispiel durch moderne Heizungen und gut isolierte Häuser. Hier sind es die Briten, die nicht investieren wollen. In Großbritannien sollen demnächst alle alten Atomkraftwerke durch neue ersetzt werden. Schon das erste kostet 20 Milliarden Euro. Angeblich hat David Cameron deshalb Angela Merkel gedrängt, bei der Energieeffizienz nicht mehr plus 30% zu fordern, sondern auch nur 27%. Man ist nett miteinander in Brüssel, aber das rettet noch nicht das Weltklima. Jeder hier hat seine finanziellen Interessen und das macht Kompromisse schwierig. Wenn die Länder, die beim Klimaschutz am weitesten sind, hier keine Einigung finden, wie sollen wir dann die Chinesen, die Amerikaner und die ärmeren Länder überzeugen, sich mehr zu engagieren? Das ist das Dilemma der EU. Die Weltklimakonferenz nächstes Jahr in Paris soll ein Erfolg werden, aber dieser Erfolg soll möglichst billig sein.
Und wir blicken zu Rolf-Dieter Krause in Brüssel. Wird man sich denn noch aufeinander zubewegen können?
Tja, das muss man noch. Die Staats- und Regierungschefs haben sich erst noch mit Ebola beschäftigt. Sie haben den künftigen EU-Kommissar für humanitäre Hilfe, Christos Stylianides, zum europäischen Ebola-Koordinator ernannt. Und erst seit einer Stunde reden sie zu 28 über das Klima. Vorher haben sie es in kleinen Gruppen getan. Mit Polen hat man sich angenähert mit dem Ergebnis, dass man etwas grob gesagt wohl auf dem Papier erwarten kann, dass Polen sich am Klimaschutz beteiligen wird, aber nicht so sehr in der Wirklichkeit. Schwieriger ist es mit Portugal. Das sagt nach wie vor nein. Warum? Weil es seinen Ökostrom bisher, von dem es viel hat, bisher nicht nach Europa verkaufen kann, was es gern möchte.
Denn offenbar gab es neben der Diskussion ums Klima heute Streit um die Finanzen. Worum ging es da denn?
Nicht auf dem Gipfel, sondern die EU-Kommission hat, nachdem alle Mitgliedstaaten der Eurozone ihre Haushalte zur Prüfung in Brüssel eingereicht, an 5 Staaten Zusatzfragen gerichtet. Italien, Frankreich, Slowenien, Malta und den 5. weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist das erste Zeichen, dass die EU-Kommission mit diesen Haushalten nicht zufrieden ist. Und dies sind vertrauliche Briefe. Italien hat die veröffentlicht, offenbar, um die Kommission in ein schlechtes Licht zu stellen. Und darüber hat es Ärger gegeben. Wird die Verhandlung über die Haushalte noch ein wenig belasten, zumal ja Italien und Frankreich meinen, dass sie sich aus Brüssel nicht sagen lassen müssen. Genau das allerdings haben sie mal unterschrieben, als sie der Eurozone beigetreten sind.
Rolf-Dieter Krause aus Brüssel, herzlichen Dank. Europas Verantwortung für das Klima kommentiert jetzt Gabi Kostorz vom Norddeutschen Rundfunk.
Der Einigungsdruck in Brüssel ist groß. Die EU muss liefern, denn sonst kann sie ein internationales Klimaabkommen vergessen. Die Weltgemeinschaft verhandelt zwar erst Ende 2015 über einen neuen Vertrag, mit dem die Erderwärmung begrenzt werden kann. Es bleibt also noch ein gutes Jahr, doch die Weichen werden jetzt gestellt. China und die USA standen bisher auf der Bremse. Nun haben sie Signale des Einlenkens gesendet. Doch vorher muss die Europäische Union sagen, was ihr Beitrag sein wird. Aus gutem Grund. Hier in Europa hat einst die industrielle Revolution begonnen. Historisch gesehen hat Europa weit mehr zum Klimawandel beigetragen als der Rest der Welt. Doch die EU hat weder eine gemeinsame Energiepolitik, noch spricht sie beim Klimaschutz mit einer Stimme. Im Gegenteil. Die 28 Mitgliedstaaten stellen einmal mehr die eigenen Interessen voran. Frankreich will Solarstrom aus Spanien fernhalten, Großbritannien garantiert dem Dinosaurier Atomkraft irrwitzige Fördersummen und Polen klebt am Klimakiller Kohle. Klimaschutz hat derzeit keine Konjunktur. Kaum gehen die Wachstumsprognosen zurück, jammert die Industrie und holt das alte Vorurteil aus der Schublade, zu viel Klimaschutz gefährde das Wachstum. Dass es längst anders geht, zeigen einige wenige Unternehmen. Namhafte Konzerne wie Philips, Siemens und Unilever haben in einem Brief an den EU-Ratspräsidenten ambitionierte Energie- und Klimaziele gefordert. Kein Wunder, sie verdienen schon heute Geld mit der Zukunftstechnologie. Die einzelnen Vorgaben, die heute in Brüssel verhandelt werden, sind wenig ehrgeizig, kritisieren nicht nur Umweltschützer. Aber vielleicht ist auch die Einigung an sich schon ein Wert. Denn wenn die EU nicht liefert, rückt ein weltweites Klimaabkommen in weite Ferne.
Gabi Kostorz kommentierte. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat heute die Rechte von Millionen Strom- und Gaskunden deutlich gestärkt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Linda Zerwakis.
Der EuGH hat die Anbieter aufgefordert, ihre Preise für Tarifkunden transparenter zu machen, und zwar bevor die Versorger sie erhöhen. Grund und Umfang der Anhebungen müssten vorab mitgeteilt werden. Auf die Konzerne könnten jetzt erhebliche Rückforderungen zukommen.
Josef Eckbringhoff ärgerte sich schon lange über steigende Preise für Strom und Gas. Warum überhaupt er mehr zahlen sollte, konnte er aus den Schreiben seiner Stadtwerke nicht herauslesen.
Ich gehe mal davon aus, die wollen wieder irgendwelche Löcher stopfen und wir Verbraucher müssen dafür herhalten. Und das sehe ich nicht an.
Eckbringhoff wollte Klarheit und weniger Zahlen, also klagte er. In Deutschland reichte bislang eine kurze Ankündigung der Unternehmen, aber fürs Energierecht gibt es eine EU-Richtlinie. Und heute entschied der Europäische Gerichtshof. Strom- und Gasanbieter müssen ihre Tarifkunden vor Preiserhöhungen genau informieren, über Anlass, Voraussetzungen und Umfang. Das Urteil aus Luxemburg muss jetzt noch in Deutschland umgesetzt werden.
Wir rechnen damit einer weiteren BGH-Entscheidung im Frühjahr nächsten Jahres. Dann hoffen wir darauf, dass Rückzahlungen tatsächlich rückwirkend über 3 Jahre im Rahmen der Verjährungsfrist gestellt werden können. Der EuGH hat diese Möglichkeit ausdrücklich eingeräumt.
Für den Kläger also ein wichtiger Teilerfolg, der auch Millionen Strom- und Gaskunden in Deutschland hoffen lässt.
Außenminister Steinmeier hat heute die beiden verfeindeten Kaukasusrepubliken Armenien und Aserbaidschan besucht. Er rief die Länder auf, ihren Konflikt um ein von Armenien beherrschtes Gebiet in Aserbaidschan beizulegen. In Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, sprach Steinmeier mit Präsident Aliyev. Er hob hervor, dass Deutschland die Zusammenarbeit auf dem Energiesektor vertiefen will. Aserbaidschan hat große Vorräte an Öl und Gas. Bei 2 Bombenanschlägen in mehrheitlich von Schiiten bewohnten Vierteln der irakischen Hauptstadt Bagdad sind mindestens 28 Menschen getötet worden. In Sadr City kamen 10 Menschen ums Leben, als eine Bombe in der Nähe eines Kindergartens detonierte. Beim 2. Anschlag in einem zentralen Wohnviertel der Stadt starben 18 Menschen. Die Sicherheitsbehörden vermuten sunnitische Extremisten als Täter. In Mexiko sind Zehntausende auf die Straße gegangen, um gegen das spurlose Verschwinden von 43 Studenten in dem Ort Iguala Ende September zu protestieren. Allein in Mexiko-Stadt demonstrierten 50.000 Menschen. Unterdessen machte die Staatsanwaltschaft den flüchtigen Ex-Bürgermeister von Iguala und seine Frau für das Verschwinden verantwortlich und erließ Haftbefehl. Das Ehepaar soll mit einem Drogenkartell zusammengearbeitet haben.
Die Revolution ist weggefegt. Die Hunderttausende auf dem Maidan in Kiew, die für mehr Europa und mehr Demokratie auf diesem Platz standen, stehen da heute nicht mehr. Doch die Veränderungen wollten, sie sind nicht alle wirklich weg. Manche von ihnen trotzen Monate nach den kalten, langen Nächten auf dem Unabhängigkeitsplatz jetzt den prorussischen Separatisten im Osten des Landes und deren mächtigen Fürsprecher Russland. Andere wehren sich gegen Bremser im eigenen Land, die erhoffte Europaannäherung und Demokratisierung behindern. Was sie geschafft haben, Janukowitsch ist Ex-Präsident und an diesem Wochenende soll bei den Parlamentswahlen in Kiew endgültig Schluss sein mit der Ära des Alten. Die Frage ist nur, ob die jetzigen Bewerber um die Macht auch alle wirklich ein neues Zeitalter beginnen wollen. Udo Lilischkis.
Trotz Feuerzauber und üppiger Kostümierung, diese Anhänger der Internetpartei werden wohl an der 5%-Hürde scheitern, so wie die meisten anderen politischen Gruppierungen. Dem Land steht nicht der Sinn nach Späßen. Zu hoch sind die Erwartungen an das neue Parlament, das endlich Korruption und Vetternwirtschaft und auch den Krieg beenden soll. Ich wünsche mir natürlich, dass das neue Parlament tatsächlich einmal für die Menschen arbeitet. Wir hoffen auf Positives und auf ein Ende des Krieges. Wen wählen Sie? Noch nicht entschieden. Kaum konkrete Inhalte, dafür aber viele Köpfe. Der prominenteste ist Präsident Petro Poroschenko. Er wird mit seinem Wahlbündnis die wohl stärkste Kraft im neuen Parlament werden und, vermuten Beobachter, mit anderen Pro-Maidan-Parteien eine sichere Mehrheitskoalition bilden können. Von seinem pragmatischen Kurs Moskau gegenüber erhoffen sich viele kriegsmüde Wähler Frieden. Doch der blutige Krieg im Osten lässt auch andere Töne lauter werden. Arseniy Yatsenyuk, der amtierende Premierminister, besuchte vorgestern demonstrativ ukrainische Armeeeinheiten. Hardliner Yatsenyuk ist ein unversöhnlicher Putin-Kritiker. Er bedient die Erwartungen des kriegerischen Wählerflügels. Statt sich dem Block Poroschenko anzuschließen, wie erwartet, gründete Yatsenyuk mit gleichgesinnten Kommandeuren die Partei Volksfront. Es gibt nur einen Weg zur Unabhängigkeit und das ist der, den wir gerade gehen. Wir müssen Krieg führen, kämpfen. Trotzdem könnte der Falke Yatsenyuk wieder Poroschenkos Premier werden. Diese Aufteilung in Friedens- und in Kriegsparteien spiegelt natürlich das entscheidende Problem des Landes. Das ist also eine Art Polittechnologie, eine Art Rollenaufteilung zwischen den beiden. Und es hilft beiden. Julia Timoschenkos Vaterlandspartei ist die dritte Gruppierung, die es vermutlich in die Rada schaffen und dort Poroschenkos Westkurs unterstützen wird. Auch sie dank viel Putin-Kritik und Unabhängigkeitsrhetorik. Alek Ljaschko ist der neue politische Senkrechtstarter. Der Populist ist das eigentliche Programm seiner radikalen Partei. Er will den Donbass zurückerobern, zeigt sich gerne und oft bei den freiwilligen Verbänden dort. Dazu verspricht er, Rentner, Frauen, Kinder und Arme zu beschützen. Wenn er all das täte, was er verspricht, dann würden wir das ganze Leben für ihn stimmen. Verunsicherte Wähler suchen einfache Wahrheiten. Ljaschkos Partei könnte den zweiten Platz belegen. Seine Rolle im Parlament dagegen ist eher unklar. Die rechtsnationale Freiheitspartei Svoboda droht ebenso an der 5%-Hürde zu scheitern wie der noch radikalere rechte Sektor. Lauter Patriotismus, ihr bisheriges Markenzeichen, ist längst landesweite Ideologie. Die Partei des vertriebenen Präsidenten Janukowitsch kandidiert erst gar nicht. Seine Anhänger finden eine Heimat im Oppositionsblock oder kandidieren als Unabhängige. Im neuen Parlament aber werden sie kaum eine Rolle spielen.
In Ludwigshafen ist es am Nachmittag zu einer schweren Gasexplosion gekommen. Dabei gab es einen Toten. Dazu jetzt noch einmal die Nachrichten mit Linda Zervakis.
Mehrere Menschen wurden bei der Explosion verletzt. Ein Bautrupp hatte zuvor an einer Gasleitung gearbeitet. In der Nähe des Unglücksortes ist ein Werksgelände des Chemiekonzerns BASF.
Als die Gasexplosion am Mittag den Ludwigshafener Stadtteil Oppau erschüttert, flüchten die Menschen in Panik aus den Häusern. Viele fürchten zunächst, die Explosion und die Flammen könnten von einer nahegelegenen Anlage des Chemieunternehmens BASF stammen. Aber es sind Bauarbeiten an einer beschädigten Hochdruckgasleitung. Dabei kommt es zur Explosion und einem 6 Meter tiefen Krater. Ein Bauarbeiter stirbt, 4 Menschen werden schwer verletzt. Schaden in Millionenhöhe, weil die Druckwelle etwa 50 Häuser beschädigt und Autos, selbst 100 Meter entfernt, der Hitze nicht standhalten. Über mehrere Minuten herrscht laut Anwohnern in den Straßen Hitze wie in einem Backofen. Zur Stunde versucht die Feuerwehr, ein Gasleck abzudichten. Wegen Explosionsgefahr hat die Polizei die Unglücksstelle erneut abgesperrt.
Immer weniger Menschen in Deutschland sind in der Lage, Geld für ihre Altersvorsorge zurückzulegen. Das geht aus dem aktuellen Vermögensbarometer des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes hervor. Mehr dazu von Markus Görner aus der Frankfurter Börse.
Das Problem ist nicht neu, aber es verschärft sich zusehends. Immer weniger Menschen in Deutschland sorgen für das Alter vor. Und das aus unterschiedlichen Gründen. Das Hauptproblem ist, dass es sich immer weniger Menschen leisten können, fürs Alter zu sparen. 16% geben an, kein Geld zurücklegen zu können. Im vergangenen Jahr war dieser Anteil noch geringer. In der Altersgruppe bis 29 Jahre könnten zwar viele, aber sie wollen nicht. Jeder Zweite verzichtet darauf, für später zu sparen und gibt das Geld lieber aus. 30% aller Befragten aus den unterschiedlichsten Einkommensschichten gaben an, überhaupt nicht fürs Alter vorzusorgen. Das ist der höchste Wert seit Jahren.
Die Börsendaten: Der DAX konnte heute auf 9.047 Zähler zulegen. Auch der Dow Jones in New York ging im Plus aus dem Handel bei 16.677 Punkten. 2 Monate nach dem Eigentümerwechsel bei Karstadt stehen nach Medienberichten erste Einschnitte bei dem Konzern bevor. Nach Informationen der Welt und des Internetportals derwesten.de sollen 6 Häuser geschlossen werden. Demnach sollen 2 Warenhäuser in Hamburg-Billstedt und Stuttgart betroffen sein, sowie K-Town in Göttingen und Köln. Auch 2 Billigmärkte des Unternehmens in Paderborn und Frankfurt an der Oder sollten geschlossen werden. In Sachsen haben sich CDU und SPD in einem Koalitionsvertrag auf eine gemeinsame Regierungspolitik für die nächsten 5 Jahre verständigt. Ministerpräsident Tillich von der CDU und der SPD-Landesvorsitzende Dulich stellten das Papier heute in Dresden vor. Vereinbart wurden unter anderem Verbesserungen für Kindertagesstätten und Krippen sowie die Einstellung von mehr Lehrern und Polizisten. Mitte November soll die schwarz-rote Regierung stehen. In München ist am Abend zum 16. Mal der internationale Eyes and Ears Award vergeben worden. Damit werden die besten Produktionsleistungen des Jahres in Fernseh, Film, Radio, Internet und Spielen ausgezeichnet. Gleich 2 Preise gingen an ARD aktuell. Der Preis für das beste Informations- oder Nachrichtendesign und für die beste Studiogestaltung des Jahres.
Wenn sich eine Band Frankie Goes to Hollywood nennt, sind die Musiker entweder überkandidelt, schwer selbstbewusst oder besonders witzig. Der Sänger der Band, Holly Johnson, hatte von allem etwas. Und er fand den Namen, als er im Proberaum einen Zeitungsartikel mit der Überschrift Frankie Goes Hollywood sah. Da ging es um Frank Sinatra. Die Popgruppe wurde in den 80er Jahren ein Kracher. Und Johnson versteckte sich nicht, wie damals üblich, mit seinem Schwulsein. Eine halbe Ewigkeit später ist Holly Johnson jetzt wieder da und man kann nicht wirklich sagen, der Kerl ist ein Pop-Opa geworden. Er ist nun auf Tour mit seiner neuen Platte, die Europa heißt und auf der alles andere als Retro-Musik ist. Frank Jahn hat Johnson jetzt getroffen und erinnert zuerst an die Hymne von einst.
Vor 30 Jahren sang Holly Johnson Relax. Nun zieht er die berühmten Handschuhe wieder an. Der einstige Frontmann von Frankie Goes to Hollywood geht erstmals auf Solo-Tournee. Nicht ganz so relaxed. Dies ist der erste Tag meiner Tournee. Keine Ahnung, wie es läuft. Es ist aufregend. In Birmingham startet der 54-Jährige sein Comeback mit neuer Platte und Videoclip. In jeder Form dreht sich seine Platte. Er nennt sie Europa, weil er findet, seine Briten sollten Europa mehr lieben. Ihr nennt uns ja schon Inselaffen, weil wir diese politischen Tendenzen haben, die uns von Europa entfernen. Aber ich finde, wir müssen viel stärker mit Europa zusammenwachsen. Er sagt, was er denkt und schockiert liebend gern. Sein Relax war drastische Provokation gegen die Schwulenfeindlichkeit der 80er. Die BBC boykottierte den Song zunächst und machte ihn so zur Sensation. Johnson outete sich als schwul, weil er ehrlich sein wollte. In den 90ern enthüllte er seine HIV-Infektion und wird angefeindet. Noch heute. Ich dachte, du wärst tot. Solche Kommentare kriege ich auch auf Facebook. Aber wenn ich anderen Menschen mit HIV Mut machen kann, wenn sie sehen, ich habe ein erfülltes Leben, dann ist es das wert, offen zu sein. Die Höhen und Tiefen seines Lebens liefern dem Musiker aus Liverpool Stoff für neue, gefühlvolle Balladen. Man hört den Könner heraus, der Hymnen wie Power of Love geschrieben hat. Ein Meister, der nichts mehr beweisen muss. Mir geht es nicht mehr um Verkaufszahlen oder Platinplatten an der Wand. Ich will mit meiner Musik einfach Menschen berühren. Jahre nach Relax steht Holly Johnson wieder auf der Bühne. Er war totgesagt, doch der ergraute Poprebell erweist sich als Überlebenskünstler.
Mein Favorit von Frankie Goes to Hollywood ist ja Power of Love. Aber noch viel lieber wäre mir, wenn die Sonne ihre Kraft noch mal beweisen würde. Claudia Kleinert, was können Sie uns da versprechen?
Power of Sun passt. Zumindest für die nächsten Tage. Es gibt noch mal goldene Oktobertage. Und es bleibt auch nicht ganz so kalt wie heute zum Beispiel im Süden Deutschlands. Das bedeutet für die nächsten Tage zumindest im Süden und Osten etwas mehr Sonne. In Stuttgart morgen 6 Stunden, dann am Wochenende jeweils 5 Stunden, Montag sogar 8 Stunden. Und das bei bis zu 17 Grad. In Hamburg vor allem der Samstag ein bisschen trüb, da kommt eine neue Front. Da dann keine Sonne, nur 14 Grad. Aber Sonntag, Montag 4 Stunden Sonnenschein. Und bis zu 16 Grad. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den momentanen Werten. Jetzt in der Nacht haben wir es schon mit aufgelockerter Bewölkung zu tun. Und zwar vom Schwarzwald rauf bis nach Hamburg. Etwas dichtere Wolken gibt es noch Richtung Nordsee und Schleswig-Holstein mit einzelnen Tropfen, genauso wie direkt am Alpenrand, wo es auch gelegentlich noch nass wird. Da, wo die Temperaturen richtig weit unten sind, da können Sie sicher sein, dass Sie in der Nacht Sterne sehen konnten. Das ist vor allen Dingen in diesem aufgelockerten Streifen der Fall, da 1 bis 3 Grad, sonst morgen früh 5 bis 10 Grad. Am Vormittag so ungefähr der gleiche Streifen mit Sonnenschein. Zum Teil hängt da aber auch noch Nebel rum. Also Baden-Württemberg, das Saarland, dann rüber bis nach Sachsen-Anhalt. halt immer mal wieder Sonne. Im Norden etwas dichtere Wolken. Auch in Bayern brauchen die noch eine Weile, bis sie auflockern. Das passiert dann am Nachmittag. Dann immer mal wieder etwas Sonne. Aus Nordwesten aber kommen schon wieder neue dichte Wolken mit ein bisschen Regen. Die Temperaturen liegen meist bei 10 bis 15 Grad. Das alles bei überwiegend schwachem Wind. Der kommt meist aus südlichen Richtungen. Nur an Nord- und Ostsee wird er spürbar sein. Samstag dann eine neue Front aus Nordwesten mit etwas Regen. Höchstwerte hier 14, 15 Grad. Im Süden nach Nebelauflösung richtig schön sonnig. Und am Sonntag nach Nebel- und Hochnebelauflösung Sonnenschein für alle. Und Temperaturen schon wieder bis zu 18 Grad zumindest im Süden. Aber auch sonst 15 bis 17 Grad. Es wird also in jedem Fall wieder schöner.
Sehr gut. Vielen Dank, Claudia Kleinert. Das waren die Tagesthemen. Das Nachtmagazin mit Sven Lorig meldet sich um 0 Uhr. Und wir sehen uns morgen wieder. Einen guten Abend noch.